Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Wir haben den 31.12.2024. Ein Jahr neigt sich dem Ende und nicht nur ein sehr ereignisreiches Jahr, was so alles Nicht-Sportliche angeht, sondern auch ein sehr ereignisreiches Jahr im Snookersport. Was haben wir gelitten, als wir ein halbes Jahr ohne Kati überbrücken mussten? Doch jetzt ist sie wieder da, perfekt für den Saisonrückblick. Und damit herzlich willkommen zu Total Clearance und hallo Kati!
Hallo Christian, Mensch, ich freue mich total wieder da zu sein. Es ist herrlich, der Podcast hat mir gefehlt. An der Stelle wirklich auch nochmal herzlichen Dank an Noah und vor allem auch an Andreas, ja, der bereit war, aus der Rente zurückzukehren und hier mich zu vertreten im Podcast. Ja, und jetzt legen wir los mit dem Jahresrückblick. Ich habe natürlich jetzt, naja, so ein gutes halbes Jahr verpasst. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Stunde klären. Ich freue mich auf alles, was ich jetzt noch lernen darf über die Snooker-Saison.
Genau, wir werden Kati so ein bisschen abholen, was im letzten halben Jahr passiert ist oder auch im gesamten Jahr, was sie vielleicht vergessen hat in ihrem Trip in Amerika. Aber das machen wir natürlich hier nicht zu zweit, sondern so ein Jahresrückblick ist viel besser, wenn man noch mehr Stimmen hat. Und sie hat ihn schon angesprochen, aus Österreich mit dabei. Hallo Noah.
Hallo, Grüße an euch zwei.
Ja, danke. Und Mensch, wenn wir jetzt übers vergangene Jahr 24 zurückdenken, was ist euch am ehesten in Erinnerung an Snooker? Was ist die da, quasi eure erste Memory, wenn wir zurückdenken, Kati?
Also ich glaube wirklich, meine größte Erinnerung ist diese Emotionssuppe Snooker WM 2024. Ja. Mit dem Crucible und dem gefühlt halben Abschied vom Crucible, mit dem Abschied von Rolf, mit unserer Flo-Nüssle-Unterstützungsaktion, die nicht unmittelbar ihn jetzt auf die Profitour katapultiert hat, aber wo wir jetzt auch im letzten halben Jahr, und das habe ich mitbekommen, gesehen haben, wie es bei ihm einfach aufwärts geht von den Ergebnissen her. Also ich glaube wirklich, diese Emotionssuppe Sheffield, mein absoluter Moment des Jahres 2024.
Noah, gehst du da mit? Ich denke mal schon, ne? Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen.
Na, ich würde mir das doch nie trauen, hier Kati zu widersprechen. Na, da gehe ich natürlich mit und auch so ein Moment, ein weiterer Moment während dieser WM war wahrscheinlich diese Clearance von John Higgins im Decider gegen Mark Allen. Das sind so magische Momente, die einfach nur im Crucible passieren und alles in allem war das wieder eine sehr, sehr schöne Weltmeisterschaft und sicher auch heuer wieder der Höhepunkt des Jahres gewesen.
Das war's absolut und wir werden über diese Weltmeisterschaft noch sprechen und natürlich auch über Kyron Wilson sprechen als Weltmeister, aber lass uns erstmal noch so über ein paar Ereignisse sprechen, die leider auch nicht immer alle positiv waren im vergangenen Jahr. Wir haben lange drauf gewartet, weil es ja auch während des Skandals um die chinesischen Spieler im Vorjahr schon Thema war. Es hat sehr lange gedauert, aber wir haben endlich ein Urteil bekommen zum, ja, vielleicht einer der bittersten Manipulationsfälle der letzten Jahre, denn es ist ein Spieler, der sich davor eigentlich nicht unbedingt immer in diese Richtung bewegt hat, Mark King. Kati, das war ein Schock, diese Sperre schon alleine, und das war dann auch nochmal ein Schock, auch wenn es eigentlich alle wussten, dass es tatsächlich so ist, aber die Bestätigung dann schwarz auf weiß nochmal zu lesen, war auch bitter.
Ja, natürlich, ich meine, von vielen Manipulationen war das jetzt schon eine, wo sich wirklich richtig dumm angestellt wurde, das muss man schon auch an der Stelle mal sagen, oder? Also wesentlich weniger subtil wäre es, glaube ich, kaum gegangen. Jetzt ist dann das Urteil gekommen. Mark King, also ich mache da auch keinen Hehl draus, wirklich einer der Spieler, da war ich immer froh, wenn ich dem Backstage nicht begegnet bin, also wirklich nicht mein Typ Mensch im Umgang, und also für mich auch daher überhaupt gar kein Verlust auf der Tour, aber natürlich muss man tragisch sehen, was das Ganze auch mit seiner Existenz gemacht hat und dass es in seinem Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt die reine Gier war, sondern auch die Not, die finanzielle, in die er sich ja auch teilweise bestimmt durch wie andere Geschichten reinmanövriert hat. Ne? Also es ist eine tragische Geschichte. Gleichzeitig muss ich sagen, für mich eben auch kein großer Verlust auf der Tour. Was mich jetzt an Feinheiten überrascht hat, aber vielleicht habe ich das auch nicht gut genug mitbekommen am anderen Ende der Erde. Wir haben ja sehr, sehr, sehr lange auf dieses Urteil warten müssen. Und als Person, die schon eine Ahnung hat, warum das auch so war, dachte ich, dass dann mit dieser Urteilsverkündung das irgendwie auch geklärt werden würde, warum das so lange gedauert hat. Das habe ich aber zumindest eigentlich nirgends gelesen. Oder habt ihr das mitbekommen, also worin jetzt diese Verzögerung lag? Wurde das jemals offiziell kommuniziert?
Nee, habe ich tatsächlich habe ich auch nichts mitbekommen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man lange gebraucht hat, um das irgendwie aufzuarbeiten. Aber ja, letztendlich, die Sperre bezieht sich ja bis 2028 ist er ja gesperrt, bezieht sich ja trotzdem auch weiterhin nur auf das eine Match gegen Joe Perry bei den Welsh Open 23, was ja auch wirklich ein sehr merkwürdiges Match war. Kati hat schon angesprochen, offensichtlich kann man es eigentlich nicht machen. Ja, Noah, hast du da was mitbekommen, warum das so lange gedauert hat? Eigentlich, ja, schon merkwürdig.
Na, also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht wirklich den genauen Grund auf Lager. Es sind einfach diese 20 Monate, die in dieser Zeit verstrichen worden sind, und die Sperre geht ja wirklich von dem Datum weg, wo dieses Match war, also bis März 2028, und jetzt sind eigentlich schon fast 2 Jahre schon wieder rum von dieser Sperre, obwohl das Urteil ja erst vor kurzem gekommen ist. Also das ist alles ein bisschen rätselhaft, aber ich habe das ja schon angesprochen, das Match gegen Joe Perry, also da gibt's auch Highlight-Clips auf X, das ist so offensichtlich, wie das vonstatten gegangen ist. Mein Mitleid hält sich da auch in Grenzen, wobei damals der Sieg beim Northern Ireland Open, der war schon ein Meilenstein für ihn, und er hat ja auch zugegeben, dass er finanzielle Schwierigkeiten auch davor hatte, und die dürften sich scheinbar bis zum heutigen Tag nicht wirklich gebessert haben. Ansonsten ist es mir schleierhaft, warum man so reagiert, wie er reagiert.
Ja, also schon, genau, das hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen, dieser emotionale Sieg gegen Barry Hawkins in Nordirland 2016. Und Mark King ja auch eigentlich immer gern gesehener Gast gewesen, in Wien zum Beispiel und auch in Fürth. Also ja, es war nicht alles schlecht, sag ich mal, aber trotzdem, eine Karriere, die jetzt wahrscheinlich zum Erliegen kommen wird. 2028 könnte er zurückkehren, aber ich gehe mal davon aus, es wird ähnlich wie bei Stephen Lee, dessen Sperre ja witzigerweise in diesem Jahr endete. Der hätte zurückkehren können, hat er bisher nicht gemacht, und ich hoffe, er bleibt auch dabei. Ein weiteres, vielleicht auch nicht ganz so tolles Thema oder auch doch ein tolles, bin ich gespannt auf euren Rückblick quasi, beziehungsweise auf eure Meinung dazu jetzt im Nachhinein. Wir haben lange darüber diskutiert. Es sind 3 Turniere gewesen jetzt, die nicht die besten Zuschauerzahlen hatten, die teilweise aber grandiose Snooker produziert haben. Da muss man dann halt leider auch so anerkennen. Es gab 3 Turniere in Riyadh dieses Jahr. 2 Einladungsturniere, 1 Weltranglistenturnier. Saudi-Arabien manövriert sich mit Gewalt in den Snooker-Zirkus. Kati, wie hast du es von außen mitbekommen? Also du hast ja 2 Turniere dann quasi in den USA. Wobei, nee, beim letzten jetzt warst du auch schon wieder da. Aber es ist immer noch so eine zweischneidige Geschichte irgendwie.
Ja, also je nach Person, ne, und Einstellung, zweischneidig, einschneidig, zehnschneidig, ne, es bleibt eine schwierige Kiste, und wir bleiben ein Sport-Podcast, und wir müssen uns jetzt ja gefühlt seit Jahren mit sportpolitischen oder auch ganz politischen Themen rumschlagen, mit juristischen Themen, und das war ja wirklich mein Wunsch für 2024, dass das aufhören würde. Also noch vor dem Eindruck des Spielmanipulationsskandals, wo wir auch wirklich dann jedes Wort sehr sorgsam wählen mussten und natürlich auch wollten, also dass wir einfach mal entspannt über Snooker reden können, aber ja, auch dieses Jahr ist dieses politische Thema eins, was dominiert, ne? Jetzt mit diesen saudi-arabischen Turnieren, 3 in einem Jahr, und das European Masters haben sie uns gestrichen. Also das ist schon eine Ansage, die ich nicht unbedingt gerne höre. Und da habe ich, Okay, es tut mir leid. Ich hatte ein bisschen Schadenfreude, Freunde. Ich hatte wirklich ein bisschen Schadenfreude, weil das, was ich mitbekommen habe von den Turnieren aus Saudi-Arabien in Kalifornien, also jetzt nicht dort aus der Zeitung, ne, da interessiert sich nach wie vor niemand für Snooker, das können wir festhalten. Aber was ich so am Rande über Social Media mitbekommen habe, war, dass der Draw irgendwie falsch war in Saudi-Arabien oder dann offiziell gesagt falsch präsentiert wurde. Ja, also ich meine, falscher geht's ja gar nicht, als wenn mit dem Draw was nicht stimmt. Und dann ist irgendwie das Licht ausgefallen, als der Under versucht hat, so einen 167.000er Break zu spielen, ja. Und dann, also, da wird immer geweint, ne, über die Bedingungen im UK, ja, und da gibt's da nicht mal Licht während dem Match. Also da habe ich hatte ein bisschen Schaden. Freude, bin ich ganz ehrlich, dass das da so den Bach runtergegangen ist, dann habe ich mich aber gleichzeitig wieder geärgert, weil das natürlich dann wieder kein Spieler kritisiert hat. Ja, was ich auch wieder niemandem einzeln zum Vorwurf machen möchte, weil das hat bestimmt Konsequenzen monetärer Art, wenn man sich da negativ äußern würde. Aber was ich auch mitbekommen habe, waren eben diese ganzen Rumnörgel-Tweets, ne, wie schlecht die Tische wieder sind hier bei einem Turnier der Home Nation Series oder so. Und dann denke ich mir, Leute, nee, also jetzt ganz oder gar nicht. Ne? Entweder wir machen nur weichgespültes PR-Twitter oder wir machen das oder wir hauen unsere Kritik bei allem raus, aber nicht dieses Unfaire, das hat mich wahnsinnig gemacht, diese PR-Maschinerie, ne, wo auch dann 100 Tweets am Tag zu Saudi-Arabien und nebenher liefen Qualifikationen, da kam überhaupt nichts zu. Also es war für mich, waren das tatsächlich die Turniere, wo ich am meisten emotional was mitbekommen habe, aber selten auf dem Tisch, sondern mehr so drumrum und dann eben in sehr viele unterschiedliche Richtungen. Aber wie gesagt, für mich dominiert ein bisschen die Schadenfreude, dass da doch einiges schiefgelaufen zu sein scheint.
Ja, aber genau das ist es halt, ne? Es gab keine Kritik zu den Turnieren. Es gab einfach keine. Es war damals schon auffällig, es ist jetzt weiterhin auffällig. Wir haben ja drei dieser Turniere, wie gesagt, erlebt. Während dieser Turniere gab es keine Kritik. Und was mich besonders geärgert hat, dass sich Spieler auch so enorm positiv geäußert haben, von denen ich das vorher nicht erwartet hätte, weil sie eigentlich immer für gewisse, nennen wir es ethische oder moralische, man kann da ja diskutieren, was Saudi-Arabien und Sportswashing angeht, aber die eigentlich so einen gewissen Standard hatten bis dahin und die dann auch aufgesprungen sind, nicht nur Spieler, auch Schiedsrichter, auch Offizielle, das hat mich sehr geärgert und ich finde das sehr schade, diese Entwicklung, aber man muss halt auch dazu sagen, Noah, es hat in diesem Jahr das wohl beste Finale produziert, leider.
Na, leider. Aus sportlicher Sicht muss man sagen, war es wirklich so. Also da im Sommer, gleich am Anfang der neuen Saison zwischen Judd Trump und Mark Williams in Riyadh, das war schon ein richtiger Leckerbissen. Und Mark Williams, glaube ich, ärgert sich heute noch, denn die Summe vom Preisgeld im Vergleich von einem Finalisten und des Siegers dieses Turniers war relativ groß. Und wenn man bedenkt, dass er im Decider nur ein, zwei Bälle davon entfernt war, den Sack dazu zu machen und dann Judd Trump eine wirklich famose Clearance spielt, das ärgert ihn heute noch, wie gesagt, und war aber trotzdem sportlich gesehen wahrscheinlich bis jetzt das beste Finale in dieser Saison und wahrscheinlich auch übers ganze Jahr hinweg gesehen.
Genau, und auch das Einzige, also wenn man jetzt das Shootout mal außen vor lässt, was über die volle Distanz gegangen ist, schon ein bisschen kurios. Und die Frage ist natürlich auch, wie geht's weiter? Ne? Also wir haben das jetzt gesehen, es wird forciert, es ist Riyadh und Saudi-Arabien, da wird mehr passieren, auch China wird entsprechend kontern. Aber ich glaube, Kati, wir können uns sicher sein, der Vertrag mit dem Crucible wird nicht über, ich glaube, er läuft bis 27, 26, wird nicht verlängert werden und wir werden früher oder später die WM dort sehen. Also ich glaube, da sind wir uns inzwischen alle einig.
Ah, ich will noch nicht, Christian. Jetzt, ich bin doch gerade wieder zurückgekommen. Also komm, also sonst lege ich jetzt auf, verstehst du? Also ich will das noch nicht wahrhaben, muss aber natürlich auch sagen, ich lege jetzt schon auch eine gewisse Priorität darauf, zur WM zu fahren versus zur UK Championship, die ich auch schon immer mal machen wollte. Aber es bietet sich im Moment an, ne, wenn man nochmal ins Crucible will oder wenn man zum ersten Mal ins Crucible will, da kenne ich ja auch so Leute, die das jetzt im kommenden Jahr machen werden. Ja, es bietet sich wirklich an, das jetzt in Angriff zu nehmen. Eröffnungswochenende ist das Osterwochenende. Da hat man auch ein bisschen frei. Also ich möchte nur Leute ermuntern.
Ich bin auch dabei.
Ne? Ja, eben. Eben, Christian, ich freue mich total für dich. Na, ich möchte aber auch noch alle anderen ermuntern. Ja, Noah, wie sieht's denn bei dir aus? Wenn man das erleben will, dann würde ich das jetzt machen, weil ich meine, sobald mal feststeht, also sobald mal richtig feststeht, dass ich das auch wahrhaben muss, dass es bald ein Ende hat in Sheffield, dann wird das ja noch wahnsinniger, da überhaupt ein Ticket zu bekommen und alles. Und ich kann nur sagen, also ich, gut, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, du bist da für eine Session in diesem Gebäude und es hat sich schon gelohnt, da hinzufahren. Also ja, guck doch mal. Und ein paar Restkarten gibt es doch meistens noch dann für andere Sessions, die man sich zusammensuchen möchte. Also ja, also wirklich, glaube ich, meine große Neujahrsempfehlung, nehmt das Crucible mit, solange es noch geht, weil es lohnt sich. Und natürlich wäre es auch nett, wenn danach noch Exhibitions da drin stattfinden oder die Senioren-WM oder das Champion of Champions oder so, aber es wird nicht das Gleiche sein, da brauchen wir uns gar keine Illusionen machen.
Ja, aber was auch auffällig ist, ne, also um nochmal auf den Vertrag einzugehen, bis 27 gilt der und es wäre auch irgendwie passend, ne, denn es wäre genau das 50-jährige Jubiläum für die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible, wenn das dann ausgerechnet auch die letzte WM im Crucible wäre. Noah, du hast noch, naja, 2 Jahre Zeit.
Ja, das wird sich schon noch ausgehen, liebe Leute. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich werde euch bis 27, glaube ich, wird sich die Gelegenheit für mich auch noch mal anbieten. Aber ich glaube, für mich werden sie den Vertrag jetzt auch nicht extra verlängern, sollte ich es bis 27 nicht schaffen. Ich glaube, so viel Respekt haben die Herren da auch nicht von World Snooker. Na, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das Crucible wird nicht ganz aus dem Snookersport verschwinden. Also ich gebe da Kathi recht, dass das sicher bei einem anderen Turnier möglicherweise dann der Schauplatz wird. Also die Senioren-WM, glaube ich, wird ziemlich sicher im Crucible bleiben. Vielleicht das ein oder andere lukrative Einladungsturnier möglicherweise, das es da in Zukunft geben wird. Ganz habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass vielleicht doch noch die WM dort bleiben könnte. Aber die Zeichen stehen halt leider wirklich so, dass dieser Vertrag 27 auslaufen wird und leider nicht mehr verlängert wird. Was einfach aus vielerlei Gründen so, so schade ist.
Jetzt kann ich natürlich da auch noch mal eine amerikanische Perspektive reinbringen. Was ich immer an Amerika so beeindruckend finde, ist diese Bereitschaft, dann Sachen auch einfach nicht weiterzumachen, wenn die gerade nicht funktionieren. Und also zum Beispiel jetzt, um das ein bisschen plastischer zu machen, in San Francisco, Orte, an denen ich, als ich ein Teenager war, jedes Mal war und das war so der Nabel der Welt in San Francisco, man, so der Ausgangspunkt von jedem Städtetrip, den man rüber gemacht hat in die Stadt. Das sind Orte, da war ich jetzt gefühlt das ganze halbe Jahr nicht, weil die gerade einfach sozusagen out sind, ne? Weil da gerade nicht so viel passiert, weil man jetzt mal sich neu orientiert und an andere Orte fährt. Also das wechselt wesentlich schneller. Also da klammert man wesentlich weniger an so den ganz großen Traditionen, vor allem was so Gebäude angeht und Locations angeht. Und an sich, finde ich, kann man da auch sich ein bisschen was abgucken, ne? Und jetzt nicht in die komplette Depression fallen, wenn man mal sagt, okay, jetzt nach 50 Jahren ist dann vielleicht mal gut, dann müssen wir nicht das 51. Jahr noch die WM an der exakt gleichen Stelle veranstalten. Also vielleicht ist das auch eine Perspektive, die wir verwenden könnten, wenn wir uns diesem 2027er Jahr nähern. Gleichzeitig ist halt im Moment die drohende Alternative so doof, ne? Also ich war jetzt halt in San Francisco an anderen schönen Orten und nicht mehr an den alten. Und das ist halt in Saudi-Arabien ohne Zuschauende schon mal deutlich schwieriger. Klar, jetzt vergehen auch noch ein paar Jahre, vielleicht wird noch mehr Interesse geweckt, aber ja, ich meine, also ich persönlich, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt, ne, darf ich da hinfahren und dann frei berichten, wie ich möchte, ne? Also das ist dann für alle weiblichen Fans auch nochmal schwieriger. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so bedacht wird, ne? Man ist eher bedacht darauf zu zeigen, nein, aber wir können eine Schiedsrichterin mitnehmen und das funktioniert alles ganz wunderbar. Ja, aber was ist mit Presse und Leuten, die kritisch berichten wollen und so, ne? Schwierig. Also nicht mal, wenn das von der PR-Maschinerie selbst kommt, von World Snooker Tour, aber wenn das jetzt andere Leute übernehmen wollen würden, ginge das? Wir wissen es nicht. Ja, also in dem Sinne, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich an sich durchaus auch mal bereit wäre für jetzt für einen Ortswechsel, aber die Alternative, die im Moment sehr groß und sehr golden im Raum steht, die gefällt mir halt gar nicht. Und da geht es euch natürlich nicht anders, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das ja, wird auch ein Thema werden, aber ein Thema auch für eine andere Sendung sicherlich. Wir werden über das Crucible noch reden, wir müssen darüber reden. Wir spätestens wenn wir über Kyron Wilson reden und die Weltmeisterschaft. Aber ich will meinen Plan hier durchziehen. Wir müssen weiter über die tollsten Ereignisse 2024 reden. Beziehungsweise kommen wir jetzt so langsam mal so in ein paar bunte Geschichten rein, die sich so durch die letzten Jahre angedeutet haben. Aber jetzt in diesem Jahr habe ich das Gefühl, oder wenn man jetzt so ab der Saison 23/24 sieht, endgültig Fahrt aufgenommen haben. Lange haben wir darüber geredet, über wann kommt der Machtwechsel, chinesische Spieler, wann kommt da was hinterher. Dann gab es den Rückschlag, sage ich jetzt mal, den ja durchaus großen Rückschlag durch die Sperre der vielen chinesischen Spieler, die... Man muss es ganz klar so sagen, dieses Land gut verdaut hat. Und vor allem, meine Güte, was haben die 2024 für gutes Snooker produziert? 3 Spieler jetzt in den Top 16. Ich habe gerade nachgezählt, ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Es sind, glaube ich, 13 oder 14 jetzt in den Top 64 der chinesischen Spieler. Und ich habe das Gefühl, wir haben bei jedem Turnier über einen anderen geredet. Und da kommt so viel nach und so viele tolle Spieler, die ihren Durchbruch geschafft haben. Lei Pei Fan aus dem Nichts ein Turnier gewonnen. Wu Yiza, der seinen Durchbruch geschafft hat dieses Jahr. Xu Zi, der immer wieder auf sich aufmerksam macht. Zhang Anda, Ding Junhui, die jetzt auch immer noch gut spielen. Si Jiahui natürlich als WM-Finalist, der das alles bestätigt hat. Noah, wir können sagen, Snooker wird chinesischer werden. Und das mit, ja, einem großen Knall oder mit so langsam mit Gewalt.
Ja, es war für mich eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis das dann wirklich der Fall ist. Wir haben das schon wirklich lange besprochen. Wann ist es jetzt endlich so weit, dass diese chinesische Allianz so wirklich durchschlägt im Snooker? Und ich glaube, mit dem Jahr 2024 ist das jetzt wirklich endgültig der Fall. Und wenn man sich das anschaut, alleine nur jetzt in der Saison 24-25 sind 10 chinesische Spieler in den Top 32 und 7 davon in den Top 20. Also das spricht wirklich Bände, diese Statistiken. Und wie gesagt, eben mit Zhao Guodong, also wer hätte das gedacht, dass der noch einmal in einem schon fortgeschrittenen Alter jetzt im Vergleich zu seinen chinesischen Landsleuten, dass der noch mal so wirklich eine Leistungssteigerung erlebt und wirklich über einen längeren Zeitraum jetzt im Herbst hervorragendes Snooker spielt und sich auch belohnt hat mit dem Ranglistentitel in Wuhan. Aber auch Ding Junhui hat überzeugt mit dem Sieg bei der International Championship. Also Christian, du hast es angesprochen, sie wechseln sich hier wirklich auch sehr schön ab und es ist nicht mehr nur Ding, der hier die Fahnen hochhalten muss, sondern das ist wirklich eine komplette Mannschaft, würde man sagen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie die sich jetzt nach oben arbeiten.
Genau, das ist es, was du auch gesagt hast gerade. Es sind eben nicht nur die jungen Wilden, ne? Nicht nur ein Wu Yiza, ein Si Jiahui, ein Gong Shenji, der ja auch viel Aufsehen erregt hat. Es sind auch die Haudegen, die alten chinesischen Säcke, haha, die auf sich aufmerksam machen. Kati, Ding Junhui, Zhang Anda, Xiao Guodong, Tianpeng Fei, der ja auch eine richtig gute Saison bisher spielt. Also das ganze Land scheint nochmal so einen Push bekommen zu haben jetzt.
Ja, da bin ich tief beeindruckt, ganz ehrlich, weil ich das denen auch gar nicht zugetraut hätte. Tianpeng Fei war für mich, also ehrlicherweise vor 5 Jahren dann eigentlich so ein bisschen auserzählt, ne? Also nicht, dass die jetzt alle ihre Karriere beenden sollten, so wie Gary Wilson, ne? Aber so, okay, da, also Zhao Guodong, ja, was kommt da jetzt noch? Ja, mal ein Viertelfinale oder so. Also richtig, richtig cool. Total beeindruckend. Auch das habe ich wirklich gerne aus der Ferne verfolgt, dass wir da noch dieses rein chinesische Finale eben hatten in Wuhan. Zhao Guodong gegen Si Jiahui. Ja, Si Jiahui macht ja auch einfach nur Spaß. Wu Yi, also ich bin ja schon seit Jahren riesen Fan. Dann hatten wir das Scottish Open Finale, wo er beteiligt war, was eben Lei Pei Fan gewonnen hat, auch wieder ein rein chinesisches Finale. Also das hat doch richtig Spaß gemacht. Also ich bin beeindruckt von den Jungen, von den Älteren, durch die Bank weg, außer natürlich von Ding Junhui. Ich würde mir jetzt auch wünschen, dass irgendwie Si Jiahui oder Wu Yiza, dass die sich einen WM-Titel holen, dass auch die Debatte mal abgeschlossen ist, ne? Wer der erste chinesische Weltmeister wird. Also das sind alles Sachen, die uns noch bevorstehen, aber ich sehe dieser Entwicklung gerne entgegen und eben ja mit einer großen Zuneigung zu einigen von den Spielern, die wirklich am Tisch so viel Spaß machen und die wir jetzt auch abseits des Tisches mal ein bisschen besser kennenlernen können. Ne? Also das Schöne am Snooker Weshalb ich mich dafür auch begeistert habe, als ja noch wesentlich weniger internationale Bandbreite da war, Anfang der 2010er Jahre, war ja, okay, ja gut, es gibt jetzt keinen Deutschen auf der Tour, den du jetzt irgendwie deswegen supporten würdest oder so, oder jemanden aus Österreich oder der Schweiz, damals, oder jemanden aus Italien oder aus Uruguay, keine Ahnung, so die Fußballmannschaften, die ich immer gerne unterstütze, das gab es alles nicht, das heißt, du bist einfach rein danach gegangen, ne, wirklich, wie spielt der Typ und wie sympathisch ist er dir? Und diese Nationalität hat da eigentlich wirklich überhaupt keine Rolle gespielt, weil es eben damals sehr homogen war. Dann hat es immer mehr so ein bisschen eine Rolle gespielt, ne? Weil es bunter wurde, weil es diverser wurde, was wir auch sehr begrüßen. Und ich freue mich drauf, dass wir vielleicht diese Was ist mit den chinesischen Spielern Debatte dann in ein paar Jahren auch gar nicht mehr führen müssen, weil es dann wieder eigentlich völlig wurscht ist, weil wir wieder eine sehr große Bandbreite haben, aber aus verschiedenen Ländern. Das finde ich toll.
Genau, das glaube ich auch, dass das passieren wird, weil er auch aus so vielen Ländern inzwischen nachkommen. Also die Nationalitäten sind ja im Snooker immer größer werden. Wir haben Belgier dabei, wir haben Ägypter dabei, Hongkong, Indien, aus Osteuropa kommt ja auch eine ganze Menge nach jetzt. Lettland mit Artemis Cicins, Ungarn haben wir jetzt hier dabei, Bulcerevic. Also das sind das Snooker wird bunter und gleichzeitig das einen freut, das andere leid, ne, müssen wir auch leider sagen, nicht unbedingt in deutschsprachiger Hinsicht. Leider kein Deutscher aktuell auf der Tour, kein Österreicher aktuell auf der Tour. Gruß an Flo, wink, wink. Und ja, ein Schweizer haben wir im Moment noch, Alex Osenbacher, aber da sieht es auch sehr schlecht aus. Realistischerweise braucht der eigentlich die Crucible-Qualifikation, um auf der Tour zu bleiben. Also eventuell haben wir nächstes Jahr oder nächste Saison, Noah, keinen deutschsprachigen Spieler auf der Tour.
Ja, da entwickelt sich das leider Gottes in die falsche Richtung. Also da waren wir vor ein paar Jahren noch wesentlich besser aufgestellt. Du hast es gesagt, Snooker wird bunter, jetzt auch was die osteuropäischen Länder betrifft, aber leider Gottes im deutschsprachigen Raum müssen wir da erkennen, dass dieser erhoffte Aufschwung, den wir, glaube ich, alle hatten vor ein paar Jahren mit Lukas Kleckers, mit Simon Lichtenberg, mit Florian Nüssler, der eigentlich viel zu gut ist, um nicht auf der Tour zu spielen. Ich meine, okay, beim Shootout, da kann eigentlich jeder gegen jeder gewinnen, aber du musst da auch erst einmal ins Viertelfinale kommen. Und er spielt ja auch, wenn er mal beim Quali-Turnier dabei ist, dann bringt er ja auch eigentlich immer sehr, sehr gute Leistungen und schafft da die ein oder andere Überraschung. Also jetzt wird es wirklich Zeit und ich hoffe doch, dass Florian das so bald wie möglich schafft, weil irgendwann ist dann der Zeitpunkt da, wo es dann einfach nicht mehr geht und wo man sich dann denkt, ah, jetzt ein Jahr für Jahr vergeht und ich schaffe es wieder nicht auf die Tour, sich dann wieder selber zu motivieren, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also ich hoffe wirklich, dass da jetzt der Knoten aufgeht und dass auch aus Deutschland wieder der ein oder andere Spieler dann in Zukunft auf der Bildfläche erscheinen wird. Das wäre ganz, ganz wichtig auch, damit man das mediale Interesse auch, das Eurosport über lange Zeit mit Rolf Kalb aufgebaut hat, dass das auch durch Spieler ergänzt wird. Das wäre wichtig.
Genau, du sagst es. Und bitte, alle Spieler, nicht vergessen, ihr seid alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt. Kathi, wie siehst du das? Vielleicht auch mit einem entfernteren Blick, sage ich mal, aus Amerika. Wir sehen Lukas Kleckers oder wir hören Lukas Kleckers jetzt als Experten bei Eurosport. Werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber was kommt nach? Wir haben Alex Wiedau, der so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Wir haben eventuell einen Richard Wienold, der nochmal ein bisschen was machen kann. Aber man hat so das Gefühl, so ganz gut sieht die Situation im Snooker-deutschsprachigen Raum, im Snooker-deutschsprachigen Raum nicht aus.
Ja, gut, das würde ich schon unterschreiben, aber ich war auch jetzt ein halbes Jahr nicht bei einem deutschen Amateurturnier, ne? Aber da kann ich echt nur meinen Punkt von gerade wieder machen. Eigentlich ist doch auch wurscht, ne? Also wir hatten eine gute Zeit als Snooker-Fans, bevor wir einen deutschsprachigen Profi hatten. Wir hatten eine gute Zeit, als wir die hatten. Jetzt haben wir dann eine gute Zeit, jetzt haben wir noch einen und wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Aber also mir ist deutlich wichtiger, dass einfach sympathische Leute Snooker spielen, ne? Und nicht nur, na gut, ich nenne jetzt keine Beispiele. und dass wir die Spieler alle kennenlernen. Und da muss halt, also ich finde das eigentlich viel wichtiger, dass darauf geachtet wird, dass wir Interviews bekommen von Leuten in ihrer Muttersprache, ne, die dann übersetzt werden, synchronisiert werden, weiß der Kuckuck was mit Untertiteln. Wir können doch, die meisten können doch auch lesen, oder es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, dann auch technisch selbst natürlich einzugreifen und sich dazu behelfen. Aber das ist, finde ich, wirklich das Gebot der Stunde, ne, damit es wirklich dann nach Sympathie oder nach Spielstil natürlich geht. Ne, ist jemand eher taktischer, ist er weniger taktisch? Auch das kann man nur rausfinden, wenn wir mehr Leute auch am TV-Tisch sehen, nicht nur die, die es ins Finale geschafft haben. Ja, wir haben immer noch das stiefmütterliche Viertelfinale, was als einziges dann nicht gezeigt wird, mit den Leuten, die wir eigentlich am meisten, am dringendsten mal sehen müssten, bevor sie dann im Halbfinale dann verlieren am Ende gegen Judd Trump. Also das sind immer die Sachen, an denen ich, die mir persönlich wichtiger sind, mit den Leuten, die jetzt schon da sind, weil ich will ja jetzt nicht mich hinstellen und jetzt im Einzelnen Vorwurf machen, warum spielst du nicht besser in Snooker Deutschland, ja? Warum qualifizierst du dich denn nicht? Warum willst du denn nicht Profi werden? Also ganz ehrlich, ich schaue mir die Profitour an, da würde ich mir auch denken, ja, also es ist auch nicht so der Traum, ne, für viele Profi zu werden, weil das ist schon auch einfach wahnsinnig harte Arbeit und ein riesiges Opfer. Ja, da, also vielleicht könnte man da auch nochmal nachjustieren. Ne? Die Frage ist halt, wer hat welche Opportunitätskosten, was eine Profikarriere auch angeht? Wie werden die Leute unterstützt? Was ist mit diesem Verbandschaos, machen wir da mal wieder einen Fortschritt. Also da sind so, so viele Stellschrauben, dass ich mir für die nahe Zukunft einfach wünsche, dass die machbaren und einfachen Schritte ergriffen werden, und alles andere muss sich dann finden, weil es sind ja immer die Ausnahmetalente, und die kann man halt auch nicht so erzwingen, aber man könnte mehr für sie tun, das ist schon natürlich wahr.
Das stimmt, und wir werden natürlich auch sehen, wie es weitergeht, aber da wir auch gerade über ihn gesprochen haben, Lukas Kleckers, wir müssen über unser Quintett reden, über unser Quintett. So, das sei schnell untergebracht. wie ist euer Fazit, Noah, nach Rolf Kalb, unsere wunderbaren Eurosport-Kommentatoren? Sehr viel Positives, ein bisschen Negatives. Naja, können wir uns so drauf einigen, oder?
Also ich bin einmal positiv überrascht von Lukas Kleckers, das muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich finde, am Tisch und auch so, wie ich ihn da eingeschätzt habe, hätte ich jetzt ihm nicht zugetraut, dass er eigentlich so wortgewandt ist und eigentlich auch vom Fachlichen das sehr gut macht. Du darfst ja nicht vergessen, das ist ja für die auch eine neue Erfahrung, wenn du vorher nicht von dieser Medienlandschaft sozusagen von der Pike auf das gelernt hast, ist das nicht das leichteste Geschäft. Und ich muss sagen, er und Felix Frede, das sind die zwei Jungen sozusagen, die machen das wirklich, wirklich unter den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Da bin ich jetzt auch wirklich nicht zu streng, und das steht mir auch überhaupt nicht zu. Ja, also natürlich, die Nachfolge für Rolf Kalb zu finden, das ist von Haus aus schon mal eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich muss gestehen, wenn ich die Alternative habe, BBC, vor allem jetzt bei den Triple Crown Events, dann bin ich schon bei der BBC zu Hause. Aber jeder darf das handhaben, wie er möchte. Es ist, wie gesagt, nicht einfach gewesen, und vor allem am Anfang, man sollte ihnen trotzdem auch noch ein bisschen Zeit geben. Ich weiß, es ist jetzt doch auch wieder schon ein paar Monate her, dass sie jetzt bei diesem neuen Job sind. Und Thomas Hein zum Beispiel, der machte das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Der war ja davor auch schon Ewigkeiten dabei bei den großen Turnieren mit Rolf Kalb. Vielleicht sprechen wir am Ende der Saison auch mal darüber. Sagen wir so, hundertprozentig angetan bin ich nicht, aber wie gesagt, mir steht das auch nicht zu, das jetzt wirklich dort in die Pfanne zu hauen oder sowas. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Oder wie gesagt, ich tue mir da relativ schwer beim Einschätzen von anderen Kollegen sozusagen.
Kathi, wer kommentiert Eurosport bei ESPN?
Du, Christian, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich war es nicht. Und da sind wir auch bei meinem Thema. Keine Frauen, oder? Also ich habe jetzt wirklich Monate der Entwicklung verpasst, was das aktive Hören angeht. Also bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin, jetzt hier in die qualitativen Details zu gehen. Mir hat am Anfang war mein Lieblingsduo auf jeden Fall Harry Weber und Felix Frede. Ich bin jetzt richtig gespannt und freue mich, den Lukas dann auch zu hören. Ich bin in dem Sinne gespannt. Ich stelle fest, keine Frau weit und breit, außer ich habe jetzt massiv was verpasst. Und das finde ich schade und das finde ich kritikwürdig. Auch ein paar andere Stimmen hätte ich mir noch gewünscht, da ist auch nach wie vor keine Bewegung reingekommen. Also meine Befürchtung, dass sich das jetzt so eingießt und in der mangelnden Diversität einfach die nächsten 10 Jahre so bleibt, die halte ich weiterhin aufrecht. Kann jetzt noch folgende Anekdote hinzufügen, dass ich doch irgendwie zufällig relativ oft gesehen habe, wenn der neue Spiel- und Sendeplan getweetet wurde von Thomas Hein, und ich habe mich jedes Mal amüsiert, weil jeder Spiel- und Sendeplan, der getweetet wurde, auch wenn ich dann ja nie gucken würde, wurde so überschrieben mit einem riesigen Dankeschön an Matthias für den Spiel- und Sendeplan, dass er den wirklich aufgeschrieben hat. Da dachte ich mir auch wirklich aus Kalifornien, Applaus an Matthias, dass du den Spiel- und Sendeplan aufgeschrieben hast. Also ich meine, wo sind wir denn hier? Das ist doch dem sein Job. Aber gut, nee, also an der Stelle auch von mir nochmal ein großes Dankeschön.
Für den Spiel- und Sendeplan. Aber da sind wir, Kathi hat es angesprochen, Frauen ist ein ganz gutes Stichwort. Die fehlen ja nicht nur beim Kommentieren, sondern die fehlen ja auch auf der Tour im Sinne davon, dass wir uns wünschen würden, dass sie erfolgreicher wären. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, in diesem Jahr hat sich herauskristallisiert, dass da nicht nur eine Menge nachkommt, auch weil, da muss man auch nochmal sagen, ein riesengroßes Chapeau an Matt und Diana, die da einen super Job machen, auch für die Frauentour, um das bekannter zu machen, sondern ich glaube, bei Yulu ist ein Riesengeschenk für Frauensnooker, und die könnte auf der Main-Tour nochmal richtig mitmischen, Noah.
Ja, das ist für mich auch wirklich die größte Hoffnung aus der Damensicht. Also das, was Rhiann Evans jetzt eigentlich schon fast ein Jahrzehnt nicht geschafft hat, da hat jetzt Bayou eigentlich in der kurzen Zeit schon mindestens das Gleiche erreicht und hat ja auch beim Champion of Champions, glaube ich, war es, wo sie dabei war gegen Mark Williams, wo sie wirklich, also da kann man sagen, die kann da mitspielen. Und das ist jetzt wirklich die große Hoffnung, dass sich die auf der Main Tour etablieren kann. Ansonsten, ja, leichten Stand haben sie nicht, aber du hast es angesprochen, bei Yulu ist wirklich das Licht am Horizont, dass es da in den nächsten Jahren aufwärts geht, und es braucht oft nur eine Lichtgestalt, dass da ein paar nachziehen und dass dann wirklich auch ein Schwung entsteht, und ich glaube, ähnlich der Trend, wie es bei den Herren ist, wird es auch wahrscheinlich eher aus dem Osten, sprich aus Asien, aus China, aus Thailand kommen. Ich glaube, aus Europa ist es da relativ schwierig. Da müssen wir uns eher auf China verlassen, dass da aus Damensicht noch mehr daherkommt auf uns.
Wir werden sehen, wie das weitergeht mit Damen-Snooker auf der Tour, aber wir sind ja auch erstmal so ganz gut gerüstet, denn jetzt kommen wir so ein bisschen vielleicht auch zum Fazit des spielerischen Jahres 2024. Was war da los? Wer sind eure Top-Spieler? Wer sind eure Flop-Spieler? Und wer kristallisiert sich da oder sticht besonders hervor? Und da fallen eigentlich, ja, im Grunde zwei Namen rein. Der eine ist Kyren Wilson, über den sprechen wir natürlich dann auch zuerst. Was ist das bitte gewesen? Jahrelang als Riesentalent, eventuell auch als Rivale für Judd Trump auserkoren. Jahrelang konnte er dem nicht so richtig gerecht werden, hat hier und dort mal für Furore gesorgt. Und dann, Kathi, dann kam sie, die Weltmeisterschaft 2024. Was für schöne Szenen.
Ja, ach komm, das war wirklich in diesem ganzen Emotionsbad Sheffield auch echt nochmal so die Schaumkrone oben, oder? So schön, Kyren Wilson besiegt seine eigenen Dämonen, kann man fast sagen, was die großen Titel betrifft, besiegt alles, was sich ihm in den Weg stellt, und wird Weltmeister. Also es ist so naheliegend, dass er es mal schaffen sollte, aber dann gleichzeitig wieder so unglaublich, dass er es dann wirklich durchgezogen hat, ne? Und dass wieder jemand es geschafft hat, so einen Riesenhaken an seine persönliche Profi-Bucketlist zu machen, also das lässt mich nie kalt. Ne? Das ist doch, dafür gucken wir es doch, oder? Und dann fragt man sich doch ständig, ich auch während der gesamten WM, ne? Zieht er das jetzt wirklich durch? Macht er das jetzt wirklich? Ja? Ist es jetzt das Jahr? Oder denke ich jetzt gerade in so einer Märchenwelt, und in der nächsten Runde ist Schluss und dann kommt der Einbruch und dann wird es doch nichts. Nee, aber er hat es durchgezogen, auch nach schwierigsten Zeiten, ja, für seine Familie, da hatten wir natürlich auch noch mal ein bisschen hier die Hollywood-Nummer, Nummer, ne, mit den rührenden Geschichten außenrum, aber die hat es ja gar nicht in dem Sinne gebraucht, als dass die Magie auf dem Tisch schon völlig ausgereicht hätte. Und Karen Wilson, ja, dem muss man das gönnen. Ich weiß nicht, alle kommen emotional so ganz in die Fanzone rein bei ihm. Ne? Da tun sich manche schwer und das ist natürlich auch völlig legitim. Aber das war schon eine grandiose Leistung und eine Gänsehautleistung von ihm. Und jetzt ist er Weltmeister und verkauft sich als Weltmeister deutlich besser als der Typ im Jahr vorher. Ja, also das läuft schon richtig gut bei ihm für einen erstmaligen Weltmeister. Das hatten wir auch bei Stuart Bingham. Und so ist ja völlig normal, dass man da ein bisschen einbricht. Aber Karen Wilson, ja, also machte auf mich einen guten Eindruck die Saison bisher, oder?
Genau das ist es nämlich. Er ist nicht nur Weltmeister geworden, sondern hat das auch in der Folgesaison bestätigt. Hat Judd Trump in sehr wichtigen Matches geschlagen in Jian bei den Northern Ireland Open. Das sogar sehr deutlich. Also Karen Wilson, Noah, ist im Moment einer eigentlich von zwei Spielern, die Main Tour dominieren und die unfassbar gute Botschafter für diesen Sport sind.
Ja, da braucht man eigentlich nur auf die Zahlen zu schauen. Ich meine, der Abstand, den Judd Trump und Kyron Wilson haben, egal auf welches Ranking man blickt, der ist einfach enorm. End-of-Season-Ranking, also Judd Trump mit so einem deutlichen Vorsprung. Und Kyron Wilson hat ja auch noch einmal einen ewig großen Vorsprung auf den dritten, da jetzt einmal Ronnie O'Sullivan, wenn man jetzt bei dem Stand vom End-of-Season bleibt. Also die beiden werden auch über die nächsten Jahre gesehen den Snookersport dominieren. Alleine vom Alter, weil sie einfach doch gegenüber anderen Spielern, die da vorne sind, doch ein paar Jährchen noch jünger sind. Und sie bestätigen das jetzt einfach auch voll in dieser Saison. Also die beiden sind die einzigen beiden, die im Jahr 2024 Ranglistenturniere mehrfach gewinnen konnten. Alle anderen haben das nur einmal geschafft. Also da sieht man schon, was die zwei, waren definitiv die zwei prägendsten Figuren im Jahr 2024. Ich meine, Judd Trump hat 4 Ranking-Titel gewonnen, Kyron Wilson 3. Und ihr habt es ja schon gesagt, wie er aufbauend auf diesen WM-Titel, wie er das gesamte Selbstvertrauen mitgenommen hat in die neue Saison und einfach so weiterspielt und eigentlich noch besser spielt, das ist schon sehr, sehr überzeugend und hat bei der WM sicherlich auch ein bisschen Losglück gehabt, hat jetzt auf der Papier vom her nicht die schwersten Gegner gehabt, nur gegen einen gesetzten Spieler gespielt, aber trotzdem, du musst es erst einmal durchziehen. Was mich noch viel mehr beeindruckt, ist einfach, wie er das wirklich fortgesetzt hat. Das ist wahrscheinlich noch für mich die größere Leistung.
Ja, also ist wirklich Wahnsinn. Du hast es schon angesprochen, der zweite Dominator des Jahres oder eigentlich der Dominator des Jahres ist Judd Trump. Auch wenn er wieder lange gebraucht hat für einen Triple Crown Titel. Man tut ihm ja da vielleicht auch ein bisschen Unrecht, dass man ihn daran ein Stück weit auch immer misst, dass er da noch einen Tick underperformed hat. Aber mit allen anderen Belangen, und der hat ja jetzt dann auch die UK Championship gewonnen, ist Judd Trump im Moment im Snooker das Maß aller Dinge und hat eigentlich, Kati, wenn man ehrlich ist, ja auch im Moment das letzte Jahrzehnt so ein Stück weit auch geprägt, wie man es ja eigentlich bei der Breite, die es im Moment im Snooker gibt, einem Spieler jetzt gar nicht mehr so unbedingt zugetraut hat.
Das ist richtig. Ich meine, wir hatten die große Selby-Ära und dann schlich sich eigentlich Judd Trump rein. Und ich glaube, wir haben das auch eine ganze Zeit nicht bemerkt, weil ja doch immer noch die 92er-Klasse so stark war. Und jetzt erst gucken wir zurück, oder ich zumindest gucke zurück und denke mir so, oh ja, dieses Judd Trump-Ding, das geht jetzt schon echt lange. Zwischendurch war natürlich auch die Pandemie, ne, die so ein bisschen auch die Zeitrechnung durcheinander gebracht hat. Aber ja, diese Judd Trump-Ära, die geht jetzt schon richtig lange. Also herzlichen Glückwunsch, Judd, an der Stelle.
Ja, und er ist, du hast es schon gesagt, Noah, er hat 9 Finals erreicht, davon 15 gewonnen. Gefühlt, es ist. Er ist Dominator. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, der wird im Laufe der Saison die 2-Millionen-Marke knacken. Da sind wir dann gleich eigentlich beim nächsten Thema mit, ist das Ranking-System noch so aktuell wichtig und sinnvoll, wie es aktuell ist. Aber Judd Trump ist ohne Zweifel der Spieler des Jahres 2024.
Ja, das ist über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, also da braucht man nicht lange herumdiskutieren. Er ist der dominierende Mann, er wird es auch in Zukunft so sein, da muss man jetzt nicht ein großer Hellseher sein. Und er hat sich das auch erarbeitet über die letzten Jahre. Wenn man bedenkt, am Anfang war es ja doch dieses Naughty Snooker, also dieses freche Snooker mit alles draufgehen, was nicht bis drei am Baum ist. Und jetzt doch diese Wandlung als Spieler, auch diese taktische Seite, mit der gewinnst du halt auch diese großen Turniere und die wirst du einfach brauchen, um auch langfristig an der Weltspitze zu bleiben. Einziger Kritikpunkt ist vielleicht, dass er das bei der Weltmeisterschaft wieder nicht geschafft hat, dass er da wirklich einmal ganz weit kommt und wieder halt im Viertelfinale hängen bleibt. Das scheint so seine moralische Grenze da zu sein. Also da dürfte er eine persönliche Hürde haben mit dieser Runde. Da kommt er einfach in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich drüber. Mal schauen, ob er das heuer schafft. Also wer, wenn nicht er, würde man sagen. Aber im Crucible passieren immer eigene Dinge. Aber das ist ein anderes Thema. Na, er und Kyron Wilson, die beiden, die wird es auch im Jahr 2025 zu schlagen gelten. Also die beiden sind die dominierenden Figuren im Snooker. Ohne Frage.
Und Kati, du hast sie angesprochen, die Class of 92. Ja, was machen wir mit denen, ne? Schon komisch, Ronnie O'Sullivan ist ja aktuell immer noch Nummer 3 im Ranking, obwohl man das Gefühl hat, der wird diese Saison eigentlich nicht so richtig, kommt nicht so richtig in Fahrt, außer bei Exhibition-Turnieren natürlich. Dann haben wir Mark Williams, der mal wieder mit einem Turnier, nämlich Saudi-Arabien, dann in dem Fall sein komplettes Ranking gerettet hat, dann natürlich aber auch das Champion of Champions gewonnen hat. Und dann haben wir den, der so ein bisschen am Struggeln ist, sagen wir mal. John Higgins, der immer mal wieder für Furore sorgt, wie mit seiner Wahnsinns-Clearance bei der Weltmeisterschaft gegen Mark Allen, das wirklich ja eigentlich mit das Break des Jahres ist, gemeinsam vielleicht mit der Clearance von Judd Trump im Finale gegen Mark Williams in Saudi-Arabien. Aber um zurück auf den Punkt zu kommen, Kati, ich glaube, so langsam sieht man dann doch so ein bisschen Abnutzungserscheinungen.
Ich finde, das läuft eigentlich richtig gut, weil ich meine, irgendwann müssen sie aufhören. Also die Zeit schreitet voran. Daran werden wir nichts ändern. Ja? Also wir können die jetzt nicht in so irgendeinen Harz eingießen und hoffen, dass sie für immer so weiterspielen. Also das ist leider keinem von uns vergönnt. Und es ist ein, finde ich, angenehmes Austrudeln. Also ich finde, fanfreundlicher kann man das eigentlich gar nicht gestalten. Ja, Ronnie O'Sullivan spielt dann auch wieder nicht mit und dann spielt er schlecht, aber das fällt vielen auch gar nicht auf über Monate. Mark Williams gewinnt hier sogar noch Turniere, kommt ins Finale. John Higgins war doch auch in einem Finale nochmal irgendwann. Also das ist, finde ich, fanfreundliches Austrudeln. Deswegen beschwere ich mich da in keiner Weise drüber. Es ist nötig, dass das irgendwann passiert. Gut, dass Kyron Wilson jetzt auch hoffentlich diese Form noch beibehält, weil wir brauchen ja mehr Leute noch neben Judd Trump. Ich freue mich in dem Sinne über die Entwicklung gegeben, dass sie halt irgendwann aufhören müssen. Finde ich, läuft das alles sehr, sehr schön im Moment. Und wir haben noch viele gute Momente mit ihnen, die ich genieße, wie, ich glaube, jeder andere Snooker-Fan auch.
Das absolut, und ich denke mal, die werden wir auch 2025 wieder haben. Aber Noah, wenn man so an Karriereende denkt, der 92er, man hat ja eigentlich einen Fehler gemacht, ne? Man hat ja jetzt alle Trophies, die es so gibt im Snooker, also alle traditionsreichen zumindest, so nach Spielerlegenden benannt. Man hat jetzt eigentlich keine mehr übrig für die 92er, wenn die dann mal aufhören.
Ach, dann erfindet man halt ein paar in Doha oder in Saudi-Arabien dazu und dann werden halt das die Ronnie O'Sullivan Trophies und Mark Williams Trophies und John Higgins Trophies auf dieser Welt. Also das ist das geringste Problem. Die drei sind einfach beeindruckend. Die haben eine Halbwertszeit, das ist phänomenal. Also es geht ja auch nicht wirklich ruckartig, weil du denkst, oh, jetzt war bei dem einen einmal so ein Durchhänger drinnen und dann zack, gewinnt er wieder ein Turnier oder spielt in einem Finale. Ich meine, John Higgins, das Finale war ja bei den British Open, Da super tolle Turnierwoche gespielt. Also man sieht's, wenn alles zusammenpasst, dann sind alle drei noch imstande, da Großes zu leisten. Und bei Ronnie O'Sullivan, ich mache mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, dass der nicht heuer noch irgendeinen Titel holen wird. Also zum Beispiel beim Masters habe ich den ganz oben auf der Rechnung auch, weil das einfach diese Art von Turniere ist, die er einfach liebt, die besten unter sich. Und dass er jetzt die bisherige Saison, die war für seine Ansprüche wirklich nichts. Also es war auch spielerisch zum Teil nicht wirklich überzeugend. Aber ich glaube, dass alle drei noch ihre großen Momente oder ihre ihre Lichtblicke erleben werden, sozusagen. Also so schnell wird es dann auch nicht gehen.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir über die Top-Spieler geredet. Dann müssen wir natürlich zum Schluss auch noch über die Flops reden. Die Spieler, die nicht so performt haben 2024. Und da gibt es ja überhaupt keinen Spieler, der uns da einfällt. Da müssen wir schon ein bisschen suchen. So Sean Murphy zum Beispiel, ne? Kati, also Nummer 7 eigentlich ja aktuell noch im Ranking, aber provisorisch fürs Saisonende nur die Nummer 17. Ja, kann man mal drüber reden. Oder Robert Milkins, ne? Der wird weit zurückfallen im Ranking, aber ansonsten fällt mir da doch gar kein Spieler ein.
Ich habe das Gefühl, Christian, du möchtest mir jetzt irgendwie, du möchtest, dass ich jetzt einen bestimmten Spieler nenne, der mir sofort einfallen würde. Und jetzt fühle ich mich in einer Sackgasse oder in einer Falle, besser gesagt. Ist es jetzt Ding Junhui, auf den ich jetzt hinaus wollen darf?
Gary Wilson natürlich, der sein Karriereende bedeuten soll. Nein, aber eigentlich wollte ich auf Luca Brissell raus, der ja...
Ach so, ja gut, nee, ach ja, nee, komm, den Luca Brissell, ich finde, den sparen wir uns jetzt. Ganz ehrlich, Luca, mach dein Ding, genieß dein Leben, genieß deinen Snooker, entweder es kommt wieder zurück oder nicht, du bist Weltmeister, kann dir keiner nehmen. Also ich habe mich, glaube ich, über den Luca Brissell letztes Jahr mehr aufgeregt, als ich es dieses Jahr tue. Ich habe aber einen Spieler, Christian, den ich an dieser Stelle nennen möchte. Und das ist wirklich, ist nichts Persönliches in dem Sinne, aber er geht mir einfach massiv auf die Nerven und er kann nichts dafür. Aber er geht mir massiv auf die Nerven, das ist Zhao Xintong. Der ist wieder da, der spielt jetzt die Q-Tour in Grund und Boden, ja, spielt hier Maximum Breaks nach Lust und Laune. Der macht dieses gesamte Turnier kaputt, der macht die gesamte Q-Tour kaputt. Ja, ich mag es nicht, der gehört da nicht hin. Er gehört dort einfach nicht hin. Ja, mir macht es das wirklich schwer. Also man hat ja eh so emotional, ne, manche von uns zumindest ein bisschen Schwierigkeiten, den jetzt wieder willkommen zu heißen, weil Sperre abgesessen, damit sollte das erledigt sein. Gleichzeitig natürlich so eines der schlimmsten Vergehen am Tisch, die man so begehen kann, aber er war ja gar nicht aktiv so beteiligt, also finde ich ein sehr komplexer Fall, jetzt emotional überhaupt darauf zu reagieren, dass er wieder da ist, aber er tut sich bei mir zumindest keinen Gefallen damit, dass er die komplette Q-Tour kaputt macht und wie gesagt, das ist sein gutes Recht und ich kreide ihm das persönlich gar nicht an, aber es macht mich wahnsinnig, ich will das nicht, komm, das ist doch so dämlich, er gehört da nicht rein in dieses Turnier. Okay, deswegen, das ist wirklich mein nerviger Typ des Jahres. Nicht persönlich gemeint.
Ach ja, wie haben wir diese Rants vermisst, oder? Das ist doch super. Toll, Kati ist wieder da, Zhao Xintong ist wieder da und ja, es ist schon ein bisschen komisch, ne? Q-Tour, sie hat so ein bisschen von ihrer Spannung verloren, die Q-Tour, so in den letzten Jahren. Wir hatten letzte Saison war es Michael Holt, ne? Der alles in Grund und Boden gespielt hat. Davor dann irgendwann mal Si Jiahui, wovon er dann Lukas damals, glaube ich, profitiert hatte, weil er Si Jiahui sich ja auf 35 verschiedene Arten für die Main-Tour qualifiziert hat und man dann erstmal gucken musste, welche da Priorität hat. Aber das nur beiseite bei der Q-Tour. Noah, wie geht's dir, wenn wir wieder über Flops reden, dann, wer ist es für dich, Luca Brissell und Robert Milkins oder vielleicht doch so ein, ja, ich weiß nicht, Max Selby?
Na, also Max Selby, also wenn er sich vielleicht mental nicht mehr so aufgerichtet hätte, dann wäre es vielleicht so gewesen, aber er hat ja heuer auch die British Open wieder gewonnen, also er hat sich ganz gut erfangen und er spielt auch wirklich sehr solides Snooker, also Max Selby auf keinen Fall, wenn dann wäre das einer wie Anthony McGill zum Beispiel, das läuft auch so ein bisschen unterm Radar, aber wenn man sich das End-of-Season-Ranking ansieht, dann ist er nur auf Platz 60. Und der war ja erst vor kurzem noch gesetzt für die Weltmeisterschaft. Also bei manchen geht es dann relativ schnell, dass die wirklich in der Versenkung verschwinden. Und dann gibt es wieder so eine Art Sesselkleber sozusagen, die ihr Leben lang auf der Snooker-Tour spielen. Sie sind irgendwie zu gut, um runterzufallen und zu schlecht, um wirklich was ganz Großes zu reißen. Also so ein Jamie Clark zum Beispiel, da erwartet man sich, wann kommt dann endlich einmal dieser Durchbruch? Oder ein Aaron Hill, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Also vor allem aus Europa, die schon einige Jahre jetzt auf der Tour sind, da hinken sie den chinesischen Spielern doch um einiges hinten nach. Und ich bin wirklich gespannt, wie das in der Zukunft weitergehen wird. Also da vor allem das Vereinigte Königreich muss da wirklich schauen, dass sie wieder junge, gute Spieler nach oben bringen und nicht nur welche, die da immer darum kämpfen müssen, ja, bin ich jetzt noch in den 64 drin oder nicht? da gibt es sehr, sehr viele auch aus Großbritannien und der Trend ist beängstigend für die. Das muss ich definitiv festhalten.
Ja, also das wäre jetzt auch noch einer meiner letzten Punkte gewesen tatsächlich. Wir können uns auf wieder mal ein richtig hartes Tour-Survival vorbereiten. Also wenn man da mal guckt, was da für Namen dieses Jahr wieder drin sind, also wenn man jetzt so ab Luca Brissell vielleicht dann anfängt, Graham Dodd, Matthew Stevens, Anthony McGill mit dabei, Jamie Clark und dann Ashley Carty, Anthony Hamilton, Marco Fu, Tianping Fei, Joe Perry, das auch mal erwähnt, ne? Und Carty leider auch David Grace.
Das ist absolut richtig, aber ich bin das schon gewohnt. Und ich freue mich riesig, dass sich der David Grace ja qualifiziert hat für Berlin. Er kommt zum German Masters. Er spielt, glaube ich, gegen Judd Trump. Naja, gut, aber er kommt zum German Masters. Und wir werden ihn sehen, wir werden ihn alle anfeuern im Tempodrom. Also das ist herrlich. Das ist schon meine große Freude eigentlich für den Anfang von 2025. Aber ja, klar, Tour Survival wird super hart, wird wieder ein paar Leute treffen, um die viele weinen werden. Es ist tragisch, aber es muss halt auch einfach sein. Und es muss leider auch jedes Jahr sein.
Es muss jedes Jahr sein. Und deswegen bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als 2024 Danke zu sagen für ein interessantes, nicht immer tolles, aber naja, es war ein Jahr. Und uns vielleicht was Tolles zu wünschen für 2025. Noah, wenn du an Snookerjahr 25 denkst, was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr?
Wieder viele spannende Matches, große Emotionen, das Übliche einfach. Also natürlich ist der Snookersport vielleicht auch schon mal besser dagestanden, vor allem wenn man bedenkt, wie der Trend jetzt ist für die Zukunft. Da gibt es ja doch ein paar Themen, die uns doch ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich machen, aber die doch in eine Richtung gehen, wo man ein bisschen behaglich drauf blicken, eben mit den Entwicklungen, wo werden die großen Turniere stattfinden. Der World Grand Prix zum Beispiel haben wir noch nicht erwähnt, der findet ja zum Beispiel in Hongkong statt heuer und nicht mehr in Großbritannien. Das muss man abwarten, wie sich das etablieren wird. Es ist zu befürchten, dass das mehr wird. Das Gute ist, haben wir jetzt die nächsten zwei Jahre gesehen, da wird es einfach diese großen Momente, wie wir sie gewohnt waren aus der Vergangenheit, die wird es nach wie vor geben. Also ich glaube, übers 25er Jahr werden wir noch ganz beruhigt drüber kommen im Snookersport.
Und Kathi, wie sieht's bei dir aus?
Ich wünsche mir das European Masters zurück. Ganz ehrlich, das haben sie uns so sang- und klanglos aus dem Kalender gestrichen und dann haben wir nachgefragt, dann kam die diplomatische Antwort, wir freuen uns ja aufs German Masters, aber das European Masters ist gerade nicht im Kalender und das macht mich so traurig. Also ich wünsche mir ganz, ganz doll das European Masters zurück, nicht notwendigerweise in Deutschland, immer schön in Fürth und Nürnberg und so, aber irgendwo in Europa, das wäre doch schön. Also ich wünsche mir das zurück und wenn es nicht kommt, dann wäre mein Plan B-Wunsch, dass wir uns alle massiv aufregen und zwar das ganze Jahr und die so richtig zu Tode nerven, die diese Turniere organisieren und es ist nicht, zumindest nicht einfach leise sind und sagen, oh, das ist aber schade, sondern na, dass da wirklich die Kritik kommt, dass die Kritik bei Eurosport kommt, dass die Kritik in allen Twitter und Blue Sky und anderen Snooker-Bubbles laut wird, weil das ist ja das Einzige, was wir haben. Wir haben nicht die Sponsoren, wir haben nicht das Geld, aber wir haben halt Fans. Und deswegen, ja, am besten European Masters, ansonsten großen Lärm bitte.
Ja, also das sind erstmal gute Überlegungen. Bei mir, ich hoffe auf ein tolles Snookerjahr 25. Nicht nur, weil ich das erste Mal bei der WM dabei bin. Ich freue mich jetzt schon auf das Match, was ich sehen werde. Jack Jones gegen Sanderson Lamb oder so. Mal gucken. Es wird irgendwas irgendwas Tolles werden.
Also komm.
Aber wir freuen uns auch erstmal auf das Masters, dann auf das German Masters und euch wünschen wir einen tollen Rutsch ins Jahr 25. Bleibt uns treu. Danke an allen, die uns im Jahr 24 hier bei Total Clemens die Treue gehalten haben. Wir sind ja immer noch der beliebteste gewählte Podcast. Also,
wuhu!
Und das absolut zu Recht, natürlich. Also, guten Rutsch euch. Danke Noah, danke Kathi, danke euch fürs Zuhören und jetzt auf einen tollen Jahresausklang 24 und einen tollen Beginn 2025.
Guten Rutsch!
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.